Wir sind immer noch bei unserem Thema, was tust du, damit wir an dich glauben? Und wir setzen das von gestern fort, wo es darum gegangen ist, ja, was tut denn Jesus, dass wir an ihn glauben? Die Frage der Juden, was tut er, die war ziemlich materialistisch. Was haben wir davon? Gibt es was zu beißen, wenn du da bist? So Manna oder Brotvermehrung oder irgend sowas. Aber dass es nicht funktioniert, haben wir inzwischen festgestellt. Und dennoch, Jesus tut etwas, was für uns Zeichen sind, an die wir glauben können, glauben dürfen, glauben sollen. Und dann kommen wir vom Glauben zum Sehen. Wir sehen es tatsächlich, was wir geglaubt haben. Also dieses Wirken Jesu, wenn wir an ihn glauben, dann sehen wir es auch. Dann haben wir eine andere Wahrnehmung. Dann ist die Erwartung, erfüllt sich dann. Was tut denn Jesus? Was wünschen wir von ihm? Was er tun soll und tun kann? Und das sehen wir dann auch. Also was tut Jesus? Zunächst in der Taufe macht er uns zu Kindern Gottes. Das ist ein äußerlich sichtbares Zeichen, diese Taufe, für eine innere Wirklichkeit, sagt man. Für ein Geschehen, was geistlichen Charakter hat und was ganz real ist. Normalerweise, wenn wir von Realität sprechen, dann ist es immer, was man mit unseren Sinnen des Körpers wahrnimmt, das ist dann wirklich, das ist dann real. Aber es gibt ja auch die Sinne der Seele und die sind nicht weniger real. Man muss sie nur schärfen und diese Wahrnehmung, sich für diese Wahrnehmung öffnen. Dann, was tut er noch, damit wir an ihn glauben? Er hat sein Leben hingegeben, und zwar freiwillig. Er sagte ja, mir wird es nicht genommen, ich gebe es freiwillig. Denn, so sagt er, es hat keiner eine größere Liebe, als wer sein Leben für seine Freunde gibt. Das heißt, er wollte uns die größtmögliche Liebe zeigen. Normalerweise, wenn wir von größtmöglicher Liebe sprechen, die wir uns erwarten von Menschen, dann besteht die größtmögliche Liebe darin, dass unsere Wünsche in bestmöglicher Weise erfüllt werden. Und dann lassen sich alle möglichen menschlichen Wünsche aufzählen, die wir uns eben ersehnen, erwünschen, erwarten. Und wenn die erfüllt werden, dann fühlen wir uns geliebt. Bei Jesus ist es anders. Er weckt die Sehnsucht nach dem, was er uns schenken möchte. Von uns aus, und wenn Menschen, ja, von uns aus kämen wir gar nicht auf die Idee, was im Himmel ist, dass man da hinkommen könnte, dass es ein Ziel sein könnte. Aber durch die Liebe Jesu ist es für uns ein Ziel geworden, diese Liebe ewig zu erfahren. Was tut er noch? Er hat diese Hingabe, diese Lebenshingabe ritualisiert, also in ein Zeichen des Mahles, der Eucharistie, gegossen, könnte man sagen, damit wir uns immer wieder daran erinnern. Und deswegen heißt es auch in den Wandlungsworten, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und damit schließt sich der Kreis vom ersten Tag. Glaube braucht Rückschau, um zu wissen, so geht's weiter, so kann es weitergehen. Er hat es bisher so gemacht, also wird er es auch weiterhin so machen. Eucharistie ist also die unblutige Hingabe Jesu für uns in den Zeichen von Brot und Wein. Was hat er noch getan? Was tut er immer noch, immer wieder? Er beauftragt uns zu dieser gleichen Liebe, wie er sie uns gezeigt hat. Ihr seid meine Jünger, wenn ihr meine Gebote haltet. Und dann kommt als nächstes: Das ist mein Gebot, dass ihr einander so liebt, wie ich euch geliebt habe. Also das ist ein Auftrag, das ist unser Marschbefehl, würde man sagen. Mit dem sind wir immer unterwegs. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir das vergessen, dann sind wir ziellos. Dann passiert irgendwas, wo, weiß nicht, tut's gut oder nicht. Aber er weiß natürlich auch um die Beschaffenheit dieser Welt und sagt ganz deutlich: Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Also macht euch darauf gefasst, diese Lebenshingabe, die wird auch eingefordert. Natürlich sterben wir nicht alle durch das Schwert. Hätte was Reizvolles, zack, wäre es erledigt. Aber so ist es ja nicht. Die Therese von Avila sagt, bevor man durch das Schwert stirbt, stirbt man durch viele Nadelstiche. Und Leute, die ihre Nadeln parat haben, gibt es nicht zu knapp. Also, das sind so die kleinen Tode, unter Anführungszeichen, die vielleicht sogar mehrmals täglich uns passieren. Aber nicht zu verstehen, jetzt mag mich Gott nicht mehr, dass mir sowas passiert und mit welchen Leuten führt er mich denn hier zusammen und habe ich das verdient und so schlecht bin ich doch gar nicht, dass ich mit so schlechten Leuten zusammen sein muss und, und. Das sind alles fehlgeleitete Gedanken. Es geht immer darum, er fördert und fordert diese Liebe heraus, zu der wir fähig sind. Er überfordert uns ja nicht, sondern er schafft Situationen, die diese Liebe, die er in uns gelegt hat, zu der wir rein menschlich imstande sind, dass wir die auch leben, realisieren, weitergeben können. Und dieser Sendungsauftrag, wie Schafe mitten unter die Wölfe, der passiert ja mit jeder heiligen Messe. Der lateinische Originaltext am Ende heißt Ite Missa est. Geht, es ist Sendung, ihr seid gesandt. Das hat man dann in der deutschen Übersetzung weichgespült. Geht hin in Frieden, seid schön friedlich. So hört sich das dann an. Aber es ist ein handfester, massiver Auftrag. Ihr seid jetzt Gesandte. Ihr könnt nicht so nach Hause gehen, wie vorher wir in die Kirche reingegangen seid. Ihr habt einen neuen Auftrag, den Auftrag des Tages. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, diesen Sendungsauftrag, den jeder von uns hat. Jeder auf seine Weise, jeder entsprechend seines Charismas. Aber wir sind Gesandte. Und er sendet uns zur Verkündigung. Und die Verkündigung, zu der wir gesandt sind, ist nicht eine Frage von Worten. Als der heilige Franziskus seine Mitbrüder ausgesandt hat, das war ja ein Bettelorden, die mussten also immer wieder rausgehen zu den Leuten und sich ihre Mahlzeiten erbetteln, könnte man sich heute auch nicht mehr so vorstellen. Tatsächlich, die Franziskaner machen das nicht mehr. Die werden anders versorgt oder haben andere Versorgungsmöglichkeiten. Aber in der Idee des Franziskus war es damals eben so, weil für ihn Betteln jetzt nicht eine Frage von ich tue nichts und schmarotze mich durchs Leben, sondern um deutlich zu machen, vor Gott sind wir arm und sind immer Bittsteller. Wenn wir vor Gott Bittsteller sind und er uns aus seinem Reichtum grenzenlos gibt, dann müssen wir das auch untereinander üben, uns gegenseitig aus den verfügbaren, uns anvertrauten Mitteln einander zu schenken, um die Verteilung sozusagen gerecht zu gestalten. Also es, dieses Betteln der Franziskaner im Sinn von Franziskus war sozusagen ein Ankurbeln eines sozialen Verteilungsprozesses. Jeder soll jedem geben, was er braucht. Toll, dieser Gedanke. Der würde heute so Not tun, wo jeder rafft und giert und anhäuft und weiß nicht was. Aber keine Sorge, dieses kapitalistische System, das haben wir bald überstanden. Das tut nicht mehr lange. Unser lieber Draghi von der EZB, der tut alles, damit wir diesen Euro endlich mal runterkriegen. Dass der endlich mal in die Binsen geht. Er schafft's, wetten? Also, und der Franziskus schickt seine Brüder weg und sagt, verkündet, wenn nötig auch mit Worten. Also unser Leben verkündet, unser Dasein, unser Lächeln, unsere Zugewandtheit, das ist Verkündigung pur und der kann nicht widersprochen werden. Jedem Wort kann widersprochen werden, naja, ist falsch. Aber unser Sein, unser Miteinander, Umgehen, dem kann man nicht widersprechen. Da kann man nichts verbal dagegen setzen, sondern das muss geglaubt werden. Das ist die beste Verkündigung. Was tut Jesus noch, damit wir an ihn glauben? Sie sehen schon, er tut eine Menge. Man muss sich nur immer wieder bewusst machen, was er denn schon alles tut. Und wenn er seine Jünger wegschickt, dann sagt er immer, geht, verkündet das Reich Gottes und heilt die Kranken. Das ist ja auch phänomenal, wenn man darüber nachdenkt. Für Jesus war klar, viele körperliche Krankheiten und Leiden entspringen einer kranken Seele. Und deswegen hat er seinen Jüngern nicht irgendwelche Medizinen oder Kräutern oder Heilmittel oder Rezepte mitgegeben, sondern seine Liebe hat er ihnen mitgegeben. Die ist heilsam. Und er hat gesagt, gib die weiter, dann werden die Leute gesund, von innen heraus. Und dann kann auch der Körper gesunden. Und auch das ist noch unser Auftrag, immer noch, Kranke zu heilen. Und das passiert für uns, also ich sehe das für mich so, in der Heilung von Beziehungen. Immer dort, wo wir es möglich machen können, dass Beziehungen wieder ins Lot kommen, dass es wieder funktioniert untereinander, dass man wieder miteinander auskommt, dass Frieden einkehren kann. Das ist ein Gesundungsprozess, das entspricht genau diesem Auftrag, heilt heute, oder ich würde fast sagen, heilt die Beziehungskranken. Das ist fantastisch, wenn man darüber nachdenkt, was das für eine Herausforderung ist. Zu gucken erstmal, wo sind denn Menschen, die unter kaputten Beziehungen oder gestörten Verhältnissen oder keine Ahnung was leiden und denen Mut machen, Handreichungen geben, damit sie das irgendwie klären können. Also auch das tut er. Es ist nicht im Sinn, er tut es, damit wir nicht tun brauchen, sondern er schiebt es an mit seinen Worten, dass es wir tun, dass es er durch uns tun kann. Was tut er noch, damit wir an ihn glauben? Er verspricht uns das ewige Leben. Die Definition von ewig habe ich gelernt in der Schule. Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. Im Klartext, wir sind schon mittendrin in der Ewigkeit, denn sie beginnt ja nicht, sie hat ja keinen Anfang. Also was wir erleben in unserem menschlichen Dasein, ist sozusagen ein Scheibchen aus der Salamiwurst, die gebogen ist, ne? So, die keinen Anfang und kein Ende hat. Und wir erleben halt so eine Salami. Und Gott schaut von oben, der hat alle Zeiten im Blick gleichzeitig. Für ihn ist Ewigkeit die Gleichzeitigkeit alles Gewesenen, alles Gegenwärtigen und alles Künftigen. Das ist der Blick Gottes auf Ewigkeit. Wir sehen nur jetzt und können nicht mehr, was gewesen ist und können noch nicht, was sein wird. Also er verspricht uns ewiges Leben. Er verspricht uns, dass das, was wir tun, Ewigkeitscharakter hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles, was ich tue, was ich sage, hat Ewigkeitscharakter. Alles, was ich sage, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Gott wird sich daran erinnern. Und vielleicht dem ich es gesagt habe, auch. Alles, was ich tue, hat Ewigkeitscharakter. Das ist aus Gottes Ewigkeit nicht mehr wegzudenken. Das ist schön. Alles Schöne, was wir erleben, hat Ewigkeitscharakter. Und wir werden uns ewig daran erinnern, wie schön es in Zinnowitz war. Auch wenn es die Gehirnzellen hier im Laufe unserer Jahre vergessen werden vielleicht, aber wir brauchen eine Ewigkeit, um uns an alles zu erinnern, was Gott tut, was er getan hat und tun wird. Also, ewiges Leben ist schon Gegenwart Gottes und wir sind mittendrin. Und deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist schon zu euch gekommen. Für Jesus ist das Reich Gottes nicht eine futuristische Fiktion, sondern es ist schon da. Wenn man anfängt zu leben wie er, ist schon Reich Gottes. Und was er versucht hat in diesen Jahren seines Erdenlebens zu machen, ist, uns die Augen zu öffnen für sein Leben, was er tut. Also er gibt sein Leben für uns, so wie er es für den Vater gibt. Das ist für ihn eins, weil er auch gebeten hat darum, lass sie, nämlich die Jünger und die an ihn glauben, eins sein wie du, Vater, in mir. Also er möchte uns in seine Herrschaft und Herrlichkeit einbeziehen. Das ist unsere Berufung. Also unsere Berufung ist genau das, was die Theologen wieder so kompliziert griechisch bezeichnen mit der Perichorese. Ineinander leben, füreinander sterben und miteinander auferstehen. Und im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, 21 und die folgende, da bittet er den Vater genau um das. Um was Größeres kann er ihn nicht bitten, als dass wir so teilhaben am dreifaltigen Leben. Und deswegen sprechen viele neuzeitliche Theologen darüber, dass sie sagen, Christen müssten einen trinitarischen Lebensstil haben. Also diesen dreifaltigen, es gibt keine zwei ohne den dritten, Jesus unter uns. Und dieses Bewusstsein, immer ist Jesus unter uns, macht aus unserem Leben einen trinitarischen, einen dreifaltigen Lebensstil. Wir werden nie an ein Ende kommen, das zu meditieren, zu betrachten, im Herzen zu erwägen, was das bedeutet. Also Jesus tut so vieles, damit wir doch hoffentlich endlich mal an ihn glauben. Wir müssen es nur erkennen, annehmen, wirken lassen, uns betreffen lassen. Und Jesus macht das ganz stressfrei. Und er gebraucht das Beispiel vom Sämann. Der sät einfach. Und der Same geht auf und der Sämann weiß nicht wie, steht im Evangelium. Also er wird aufgehen, deswegen kann er säen und abwarten und genau so macht es Jesus auch. Er sät das alles und irgendwie wird es aufgehen von selbst, weil der Same die Kraft in sich hat für dieses Leben. Also, was tut Jesus, damit wir ihn glauben? Ganz vieles. Und wenn wir das nochmal so ein bisschen aus dem Abstand betrachten, dann werden wir feststellen, was Jesus tat und auch heute noch tut, kann nur ein Gott machen. Ein Gott, der die Liebe ist. Ein anderer kann das gar nicht. An diesem Leben Jesu teilzuhaben, das ist so schön beschrieben im ersten Johannesbrief, wo es heißt, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbar, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. So, der Schlüsselsatz ist dann in dem ersten Vers. Jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Und damit ist die Frage beantwortet, was tust du? Er lässt uns erkennen. Und dann glauben und dann ist alles geklärt. Aber Voraussetzung, wir fangen an zu lieben, denn dann haben wir die Augen Jesu, dann haben wir die Augen Gottes auf die Dinge, die uns sein Wirken erkennen lassen. Und sein Wirken hat das ganze Spektrum von Herrlichkeit bis Karfreitag am Kreuz, das ist alles Liebe, auch wenn es für uns als Menschen im Moment noch schmerzhaft ist. Aber genau an diesem Karfreitag erkennen wir die größtmögliche Liebe, nämlich die Liebe, die bereit ist, das Leben zu geben und auch tatsächlich hingibt. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, öffne uns die Augen für deine Liebe, mach uns sehend für das, was du tust, damit wir immer mehr und immer tiefer glauben können, damit wir immer mehr und immer tiefer uns unserer Berufung bewusst werden, der Berufung an deinem Leben, deiner Herrlichkeit, an deiner Hingabe an den Vater teilzuhaben. Du möchtest uns die Fülle geben. Wir danken dir dafür und bitten dich, mach uns bereit und offen, diese Fülle zu empfangen, die nur du geben kannst. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.